Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Technischer Vertrieb International. Heute geht es um die drei magischen Fragen im Verkaufsgespräch oder wie ich zum Abschluss komme. Das ist ja das, was hinterher entscheidend ist. Der Interessent möchte ein Angebot und jetzt die Frage, wie erstellen Sie das und haben Sie alles, was Sie brauchen? Und darum soll es heute gehen. Ich gebe Ihnen, erzähle mal wieder eine Geschichte aus von meinem eigenen Unternehmen für technischen Hochwasserschutz. Da gab es gerade eine Anfrage aus Doha in Katar, ein Infrastrukturprojekt. Ich hatte ja dort schon einige größere Infrastrukturprojekte gemacht für Regierungsbauten. Jetzt geht es unter anderem darum, wie macht man die U-Bahn sicherer? Ja, das sind natürlich dann alle sehr interessierte Leute. Ja, und also sicherer im Bereich von Hochwasserschutz. Ja, muss ich nochmal wiederholen für alle, die nicht so genau wissen, was ich da eigentlich mache. Aber das steht ja nur stellvertretend für jedes weitere technische Produkt, das erklärungsbedürftig ist. Ja. Und jetzt um ein Angebot. Ja, wie macht man denn jetzt etwas? Weil oftmals die Fragen natürlich nach dem Angebot dann doch sehr allgemein gehalten sind und man dann Schwierigkeiten hat, ein seriöses Angebot auch zu übergeben. Und was wollen Sie denn da anbieten? Ja, bieten Sie mal was an. Ja, wofür denn? Für einen Bahnhof, für einen Tunnel, für Lüftungsschächte? Also man braucht ja da schon etwas mehr. Und normalerweise bei solchen Anfragen gibt es ja nie den Ausschreibungstext. Der ist ja überhaupt nicht existent. Da hat also einer in der Hierarchie den Gedanken, wir müssen jetzt mal was machen. Und dann fragt man mal rum. Und das ist so, als wenn dort einer einen Artikel gelesen hat, dass man seine eigene Rakete bauen kann und damit zum Mond fliegen und damit vielleicht später auch zum Mars fliegen. Und dann sagt halt derjenige, gibt das jetzt die Hierarchiekette von ganz oben nach unten, sag, was kostet das? Und da können wir mal machen und können Sie mir mal ein Angebot machen, ist dann die Frage, die bei Ihnen als Lieferant aufschlägt. Und in dieser Qualität, und das ist wirklich traurig zu sagen, kommen sehr häufig Anfragen. Ja, jetzt kann man Folgendes machen. Sie können jetzt erstmal im ersten Gespräch ein erstes Gespräch organisieren und dann, was machen Sie? Sie erzählen jetzt von sich selbst. Instinktiv macht man das ja, wie toll man ist, was man schon alles geleistet hat, um den Kunden zu beeindrucken. Aber es müsste eigentlich alles genau umgekehrt sein. Was wissen Sie denn über den Kunden? Und der ist ja irgendwie an irgendwas interessiert, aber kann man denn seinen Bedarf befriedigen? Darum geht's doch jetzt eigentlich. Also rauszubekommen, sollten Sie da jetzt mehr Zeit reinstecken oder sollten Sie einfach sagen, ja, vergiss es, ich mache was Wichtigeres, was irgendwo hinterher auch Ertrag bringt für Ihr Unternehmen. Und das bringt mich zu den drei wichtigsten Fragen. Und das ist eigentlich die Frage Nummer eins. Relativ einfach. Sie müssen den Kunden fragen, wie viel Geld haben Sie denn, lieber Kunde? Ja, bei so einer Frage, wie komme ich zum Mond, ist die Frage durchaus berechtigt. Aber auch für eine Frage, wie mache ich eine U-Bahn-Station oder ein U-Bahn-System hochwasserschutzsicher oder wie kann ich am besten meine Fertigung mit Qualität A und B aufstellen, welche Maschinen brauche ich dafür? Ja, in der Fertigungstechnik ist das jetzt sicherlich noch etwas anderes, aber unterm Strich ist es identisch, weil auch dort gerade in den großen Unternehmen natürlich nur mit Budgets gearbeitet wird und sie müssen ja überhaupt erstmal das Budget erstellen. Wenn solche Anfragen kommen, gibt es gar kein Budget. Da hat einer eine Idee, das alles. Ja, das bringt mich jetzt zu dem Unterschied zwischen Budgetpreis, Richtpreis und Festpreis. Es ist immer so, im deutschen Sprachgebiet ist es so, dass ein Budgetpreis, so habe ich das immer gehandhabt, ein relativ grober Preis ist. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich noch für einen Schweizer Konzern gearbeitet hier in Deutschland und war für das größte, als Key Account Manager für das größte Chemieunternehmen tätig im Rheinland-Pfalz. Und dort hat mich dann ein Projektleiter angerufen, sagte: Herr Klippe, ich stehe hier gerade mit 12 meiner Kollegen, Abteilungsleiter, Produktionsleiter, da ging es also um die Produktion einer Anlage. Wir haben mal eine Frage zu den Destillationskolonnen, also ich habe damals, war ich für Destillations-, Absorptions-, Kristallisationskolonnen-Technik zuständig. Und sagte, ich brauche mal so ganz grob eine Angabe, einen Budgetpreis von Ihnen, was wird denn das und das in etwa kosten und kann man das so machen? Das Gespräch hat, glaube ich, 20 Sekunden gedauert und ich konnte dem Mann sofort etwas sagen. Und dann sagt er: Danke, Sie haben mir sehr geholfen, wir machen weiter. Das hat er mir hinterher auch nochmal bestätigt. Das war ein kurzer Anruf, wie gesagt, 20 Sekunden, vielleicht noch 10 Sekunden Smalltalk, aber mehr auch nicht, weil die 12 Kollegen standen ja hinter ihm und haben wahrscheinlich mitgehört. Und damit war die Sache erledigt. Die nächste Folge ist dann, wenn es ein bisschen konkreter wird, dass man einen Richtpreis nimmt. Ja, dann fängt man schon an, hat vielleicht die Budgets erstellt, ganz grob. Jetzt braucht man doch schon mal Richtpreise. Die sind dann irgendwie plus minus 10-15%. Das war so die Größenordnung bei uns immer gewesen. Und wenn es dann ans Eingemachte geht, an die Vergabe, dann brauchen Sie ein Festpreisangebot, das Sie abgeben. Ja? Und diese drei Angebote sind komplett unterschiedlicher Natur. Auch was die Beschreibungstiefe angeht und die Details angeht. Ja, und das ist manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, welche dieser drei Angebote der Kunde jetzt eigentlich gerade möchte. Und ein großes Problem im englischen Sprachgebrauch ist das Wort Budgetpreis. Unter Budgetpreis versteht jeder komplett was anderes, aber die meisten verstehen darunter ein Festpreisangebot. Und das ist es ja nun überhaupt nicht. Und das gilt es erstmal im allerersten Moment zu eruieren. Und deswegen ist die Frage, wie viel Geld haben Sie denn, lieber Kunde, erstmal die wichtigste, weil sehr wahrscheinlich wird er sagen, ja, das wissen wir noch nicht, haben wir noch nicht. Aha, dann wissen Sie schon mal Vorplanung. Aber jetzt haben Sie einen Ansatz, wo Sie mal ein bisschen sprechen können mit den Leuten. Das Problem ist nur, dass die Leute, die Sie so etwas anfragen, meistens in einer sehr niedrigen Hierarchieposition sind, die noch nicht mal wissen, um was es da eigentlich geht. Die sollen da einfach mal ein Stück Papier bringen. Am besten drei Papiere von drei Firmen. Am Anfang reicht dann meistens eins und dann ist das schon okay. Also mit denen können Sie eigentlich gar nicht diskutieren und die blocken das auch ab, weil die vertuschen wollen, dass sie keine Ahnung haben. Gerade im Asiatischen ist das eklatant. Die Leute wollen ihr Gesicht nicht verlieren und das machen sie dann dahingehend, dass sie einfach das Gespräch kurz halten, weil dann können sie auch nichts Falsches sagen. Und das ist die Krux. Und das bringt mich aber trotzdem zu Frage Nummer zwei, zur magischen der Frage Nummer zwei. Lieber Kunde, wenn Sie denn Geld haben, sind Sie bereit, dieses auszugeben? Ja. Also das heißt ja nicht, dass einer reich ist und das dann ausgibt. Wir hatten mal eine Anfrage aus Kuwait gehabt von einem reichen Mann, einem reichen Kuwaiti. Das ging um, das war glaube ich eine Baufirma aus Portugal, die dann mit mir kommuniziert hat. Ja, wir haben einen reichen Kunden und der will seine Tiefgarage und sein Kellergeschoss dort bei einer Villa schützen. Und sage ich, ja, und haben Sie schon ein Budget? Keine Sorge, wir haben genug Geld. Der hat drei Tiefgaragenebenen für 25 Luxusautos und einen Hubschrauber, Landeplatz, bla bla bla. Also solche Geschichten, die können Sie, haben Sie wahrscheinlich auch häufiger gehört. Ich lächle da nur noch so in mich rein, wenn ich das höre. Das meiste ist alles Aufschneiderei. Zum Schluss kam da gar nichts bei raus. Die wollten alle das Tollste und Teuerste haben, was es überhaupt am Markt gibt. Und zum Schluss, das ist so, als wenn Sie in Ferrari-Laden kommen und ein Ferrari-Geschäft, Ferrari kaufen möchten. Und zum Schluss enden Sie damit, dass Sie ins Nachbargeschäft gehen und sich ein Fahrrad kaufen oder einen Tretroller. Und genau so ist das mit sehr, sehr vielen Anfragen. Gerade dort aus Schwellen- und Entwicklungsländern. Aber das nimmt zunehmend auch in der Industriegesellschaft, hält das Einzug, weil einfach die Qualität der Leute, die an den Positionen sitzen, nicht mehr die ist, die vorher vorhanden war. Und dass die Leute auch viel mehr Angst haben, und ihre Entscheidungen am besten reduzieren, weil wer nichts entscheidet, macht auch nichts falsch. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Also, Frage Nummer 1 war, wie viel Geld haben Sie, lieber Kunde? Sind Sie bereit, dieses auszugeben, war Frage Nummer 2. Und jetzt kommt die Frage Nummer 3. Und die ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber die müssen Sie fragen, weil viele Verkäufer, die brechen hier ab. Sie müssen jetzt fragen, und sind Sie bereit, es jetzt auszugeben? Klammer auf, oder erst in 3 Jahren? Denn wenn Sie das nicht wissen, wissen Sie ja überhaupt nicht, wo Sie stehen. Und solche unpräzise Anfrage, die deutet darauf hin, dass der Auftraggeber eigentlich keine Ahnung hat, was er eigentlich will oder ist völlig unerfahren und das kommt halt immer häufiger vor, wie ich schon gesagt habe. Also Sie müssen jetzt da irgendwie tiefer gehen. Das ist also besser, die Basisinformation zu halten, aber es ist auch natürlich aufwendig. Also mein Beispiel Weltraumflug. Ja, das ist ja Kokolores, nach dem Preis zu fragen, was kostet so eine Rakete? Ja, das, kein Mensch weiß das. Was wollen Sie denn überhaupt damit? Ja? Und planen Sie auch wieder zurückzukommen? Auch eine ganz wichtige Frage. Oder Beispiel Hochhausbau. Also Sie bauen doch kein Hochhaus, ohne dass Sie einen Architekten konsultieren. Ja, der macht vielleicht in der ersten Ausschreibung Ihnen ein schickes Bild und dann entscheiden Sie und sagen, oh, das nehmen wir. Das kostet dann vielleicht noch nichts bei diesen Ausschreibungen. Aber spätestens, wenn es darum geht, dass man sagt, oh, was kosten dieses und jenes und Sie über Details reden, sagt der Architekt, jetzt müssen Sie mich aber bezahlen. Ja, und Sie bekommen übrigens das Hochhaus auch nicht gebaut ohne Architekten. Das schaffen Sie einfach nicht. Und ein Rechtsstreit, egal ob Sie jetzt verklagt sind oder jemand anderen verklagen möchten, Sie brauchen einen Rechtsanwalt dafür. Ja, also sich selbst verteidigen vor Gericht, das ist in manchen Filmen aus Hollywood ja noch ganz unterhaltsam. Aber für gemeinhin scheitern Sie damit. Also brauchen Sie einen Rechtsanwalt und den müssen Sie bezahlen. Ja, Erstberatung beim Rechtsanwalt, ich weiß nicht, Viertelstunde ist umsonst. Danach wird er Ihnen freundlich ein Blatt Papier hinlegen und das müssen Sie erstmal unterschreiben. Und dort, ab dann läuft die Uhr, die Gebührenuhr. Also wenn man in solch einer Situation ist, wie ich das eben geschildert habe, mit diesen Anfragen, die so unklar sind, dann sind das meist die Untergebenen mit niedrigem Hierarchielevel. Man bekommt keine gescheiten Antworten. Also selbst wenn Sie dann nachfragen, dann sagen die, ich benötige ein Angebot. Und wenn Sie dann sagen, ja, wir müssen erstmal mit dem Techniker, mit dem Ingenieur, mit dem Manager reden. Ja, schicken Sie erstmal das Angebot und dann gucken wir mal, ob wir einen Termin machen. Ja, was soll das jetzt werden? Da können Sie jetzt nur was ganz Allgemeines schicken. Aber für gewöhnlich bekommen Sie dann auch keine Rückmeldung, weil das ist wie die Nadel im Heuhaufen. Sie wissen ja gar nicht, was der Kunde will. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie daneben liegen mit dem, was Sie da schicken, die ist riesengroß. Und deswegen hören Sie hinterher auch nichts mehr von den Herrschaften. Jetzt ist es aber oftmals so, dass viele Projekte auch gar nicht realisiert werden. Das sind dann so irgendwie so aus der Emotion heraus gestartete Anfragen, die eigentlich überhaupt keine Substanz haben. Das ist gängige Praxis in Asien, vom Mittleren Osten bis nach China. In China ist das ein bisschen besser, weil dort die Industrialisierung viel fortgeschritten ist. Und die Anfragen, die wir dort haben, sind eigentlich relativ gut. Aber das geht auch über einen lokalen Repräsentanten. Im Mittleren Osten sind auch lokale Repräsentanten, aber die Anfragequalität ist schier, wie soll man sagen, ich muss ja höflich bleiben hier in diesem Podcast, sehr stark verbesserungswürdig. Also auf gut Deutsch, das ist eine Katastrophe, was sie da bekommen. Und man muss es einfach mal so sagen. Und dann ist immer die Frage, wie viel Zeit steckt man rein? Und da muss eine Entscheidung getroffen werden. Also die Frage nach dem Geld müssen Sie stellen. Wie viel Geld haben Sie, lieber Kunde? Frage 2, sind Sie bereit, dieses auszugeben? Und Frage 3, sind Sie bereit, es jetzt auszugeben? Oder erst in 3 Jahren. Ja, bei solchen Infrastrukturprojekten wie U-Bahnbau, Flughafenbau beispielsweise können Sie davon ausgehen, dass Jahre, Jahre, Jahre ins Land gehen. Ja, beim U-Bahnbau auf den Philippinen, da sind wir gelistet bzw. gesetzt. Das geht seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren geht das. Das hat einen kompletten Präsidenten überlebt und wahrscheinlich auch noch den anderen. Jetzt geht das gerade wieder weiter. Wir haben jetzt wieder einige Gespräche gehabt. Da sind wir auch schon über die technische Beschreibung hinaus, aber es dauert halt ganz einfach, weil solche Projekte dauern. Ja, mein goldener Nugget für Sie, der ja an dieser Stelle immer kommt, ist, es gibt eine Frage 4, die sehr wichtig ist. Und das ist sozusagen die Bonusfrage, wenn wir jetzt in einer Quizshow werden. Aber Sie haben ja an dieser Stelle gar kein Budget, meistens. Also jetzt braucht der Kunde ein sogenanntes, ich sage mal, ein Projektvorbereitungsbudget. Aber so ticken die meisten nicht. Die Leute wollen ja kein Geld ausgeben dafür, dass man ihnen sagt, wie es geht. Die erwarten ja, dass sie ihnen umsonst sagen, wie es geht. Und dann fragen sie munter in der Weltgeschichte rum mit über Mr. Google und fragen Gott und die Welt an. Also vielleicht kennen Sie das, wenn Sie mit Kontraktoren zu tun haben. Bei uns ist das so, bei einigen Anfragen, die bekommen wir dann irgendwie 8-mal. Also direkt vom Kunden, dann fragt ein Contractor an, 3 Monate später ein anderer, noch einer, dann fragt wieder einer an und dann zieht sich das über ein Jahr mitunter. Es ist immer das gleiche Projekt. Kurios ist es nur, wenn der Endkunde selber anfragt, das heißt, der umgeht praktisch seine eigenen Zwischenhändler oder Bauunternehmer, die Baustellen abwickeln. Jetzt ist es so, dass in Südostasien, im Mittleren Osten, eigentlich in den meisten Ländern der Welt bestimmte Projekte nur mit lokalen Unternehmen gemacht werden. Also wenn es um Regierungsstellen geht, eigentlich immer. Sie brauchen eine lokale Firma, die das Projekt abwickelt. Das hat unter anderem auch etwas mit der Korruption zu tun im Land. Ja, aber es hat auch was mit der Rechtssicherheit zu tun zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Der hat es dann nämlich mit dem lokalen Partner zu tun und nicht mit einem, der aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA oder Australien kommt. Und da ist es viel einfacher. Und dann kommt noch hinzu, dass solche Aufträge meist an befreundete Unternehmen gehen. Da ist dann halt der Cousin des Ministers der Bauunternehmer und der ist mit dem liiert und verschwägert und verwandt. Und dann kennt man sich und im Zweifel von Problemen löst man die im Hinterzimmer. Da kriegen sie dann gar nichts von mit und sind außen vor. Das heißt, das regelt man unter sich. Das bleibt in der Familie. Und sie müssen nur sicherstellen, dass dieser Auftragnehmer, sie sind es ja nur indirekt dann, das ist ja dann Ihr Kunde. Ja, also Sie beliefern ja nicht den Endkunden, sondern Sie beliefern den Zwischenhändler sozusagen, dass der Sie auch komplett bezahlt. Weil das kommt sehr häufig vor, dass auch diese Unternehmen, das passiert übrigens auch in Singapur, ist auch passiert, dass die Sie einfach über den Tisch ziehen und Sie nicht bezahlen. Ja, da kriegen Sie schöne, warme Worte. Das ist alles nichts wert. Zum Schluss müssen Sie sehen, wo sie bleiben. Also, Frage Nummer 4, Projektvorbereitungsbudget. Ich habe ja eben gesagt, der Kunde versucht ja sein fehlendes Wissen, anstatt an der Uni oder aus der Stadtbibliothek, sich bei Ihnen abzuholen. Und zwar für lau, für Nullinger, für umsonst. Und die Zeiten, wo Sie die Vorarbeit für umsonst gemacht haben und anschließend den Auftrag erhielten, die sind doch lange vorbei, seien wir doch mal ehrlich. Also das ist ja schon so, ich höre mich ja oft selber sagen, oh, früher war das besser. Bei gewissen Dingen, wenn Sie dort die Arbeiten gemacht haben bei solchen Projekten, haben Sie hinterher den Auftrag erhalten. Und dann war das okay, da musste man beim Preis halt nicht zu unanständig sein, sondern das musste alles irgendwo im Rahmen bleiben, dann war das aber in Ordnung. Da kam, das war so ein Give and Take und das ist vorbei. Hilfsbereitschaft wird heute meist mit Schwäche und Dummheit gleichgetan. Ja, die Frage nach dem Geld, wenn Sie das stellen, bringt einem die Prozesse der Vergabe näher. Das hilft schon mal zu wissen, was da alles auf Sie zukommen könnte. Also öffentliche Ausschreibungen, aufwendige Materialtests, irgendwelche Normen, die Sie nicht kennen, aber auch einhalten sollten. Und das sind alles Dinge, die preisrelevant sind. Also wenn zum Beispiel gefragt ist hinterher, dass Sie noch einen Sicherheitstest, einen Funktionstest machen. Also ein Funktionstest bei einer Tür, die ja 2,10 Meter hoch ist, ist jetzt nicht, geht die Tür auf und zu. Bei einer Hochwasserschutztür ist das Ding wasserdicht. Das heißt, theoretisch müssten Sie 2,11 Meter Wassersäule davor aufbauen. Ja, machen Sie das doch mal. Also selbst wenn Sie eine Betonwand außen rum bauen, wunderbar, wo kriegen Sie denn das Wasser her dafür? Also das sind ja auch alles noch Dinge, als Beispiel mal für meinen Hochwasserschutz und in Ihrem Bereich fallen Ihnen sicherlich auch einige gute Beispiele ein, die Projekte dann sehr, sehr teuer machen. Mitunter werden dann Gratis-Muster gefragt. Dann müssen sie die irgendwie aufwendig herstellen, verpacken, verschicken und irgendwo in der Welt hinschicken. Dann haben sie die 10% Rückbehalt natürlich noch. Und. Also das kann man alles schon vorher einpflegen. Nur was häufig vorkommt, wenn Firmen, Interessenten weltweit anfragen, dass die ein Preisangebot bekommen, das genau dem nationalen Preisniveau entspricht. Also ich hatte das mal mit einem englischen Unternehmen gehabt, das ich gut kenne. Und da war es so, dass die ein Angebot nach Katar geschickt hatten, dort aber gar nicht hinliefern durften, weil das war mein Gebiet und das war so ein Irrtum gewesen. Ist ja auch ganz egal. Und dann habe ich gesagt, sag mal zum Geschäftsführer, wie hast du denn eigentlich das Angebot da gemacht? Die haben mir das genannt und der Preis, der war ja viel zu niedrig. Da habe ich 15 Minuten nachgedacht, glaube ich. Ich habe da einfach was hingeschrieben. Und das ist das Gefährliche an der Sache. Wenn Sie jetzt realistisch sind, und das mache ich auch normalerweise, dann wird Ihr Preis schon mal per se ziemlich höher sein als der von irgendeinem auf der Welt. Weil irgendeiner auf der Welt wird irgend so ein Preis aus der Laune da hinschreiben. Das können Sie theoretisch auch. Schreiben Sie einfach was hin. Mittlerweile stehe ich auf dem Standpunkt, einfach irgendwas hinschreiben und überhaupt erstmal Gespräche eröffnen. Ja, das muss natürlich so sein, dass Sie hinterher noch aus der Nummer wieder rauskommen. Das heißt, Sie müssen mit vielen Fußnoten arbeiten und dergleichen. Wir haben am Anfang auch die Projekte komplett beschrieben. Das machen wir nicht mehr, weil die Kunden das gar nicht verstehen. Die verstehen gar nicht, weshalb sie da nochmal hinreisen müssen. Irgendwann kommen die von selber drauf und dann sagen sie, es wäre vielleicht gut, inkludieren Sie mal oder integrieren Sie mal die Reise, die Sie noch machen müssen. Aha, in dem Augenblick hat der Kunde verstanden, dass da Reisekosten dazukommen. Wenn der das nicht verstanden hat, sind sie einfach nur teuer. Ja, und das ist jetzt die Frage Nummer 4, die kommt. Lassen Sie sich die Prozesse erklären. Also die Frage würde lauten, wie sind die Vergabeprozesse gestaltet bei Ihnen? Und dann werden Sie ein bisschen schlauer und dann können Sie abwägen. Wichtig sind auch immer solche Sachen zu wissen, wo ist eine bestimmte Grenze? Ja, darf jemand ab 50.000 Euro beispielsweise auf einen kleinen Dienstweg bestellen? Ab wann brauchen Sie eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Unterschrift? Wann gibt's interne Ausschreibungen? Wann gibt's öffentliche Ausschreibungen? Das alles müssen Sie eigentlich wissen, bevor Sie ein seriöses, richtiges Angebot machen können bei vielen, vielen dieser Geschichten. Der Vorteil, wenn sich ein Kunde darauf einlässt, ist, dass Sie natürlich in dem Augenblick Ansprechpartner bekommen. Und bei technisch erklärungsbedürftigen Produkten ist es einfach so, dass Sie die brauchen. Wenn Sie nur mit dem Einkauf reden, dann bin ich mir ziemlich sicher, haben Sie ganz schlechte Karten, weil Sie können nur der Billigste sein und der Billigste ist nicht der Beste. Und bei unseren westeuropäischen, hochentwickelten technischen Produkten haben wir da eigentlich ganz schlechte Karten, gegen irgendeinen chinesischen, indischen, was weiß ich, Billigheimer da anzutreten. Ja, die gibt's überall, die Billigheimer, aber da ganz speziell. Da haben Sie dann irgendwelche Leute, die im Hinterhof irgendwas zusammenzimmern und machen und einfach nur billig sind. Und wenn Sie dann einen Einkäufer haben, der keine Ahnung hat, dann erkennt er den Unterschied überhaupt nicht. Der merkt das gar nicht. Ja? Also, die Prozesse helfen, weil Sie dann gucken können, dass Sie mit dem einen oder anderen dann doch mal ein Gespräch bekommen, was Sie am Anfang nämlich nicht bekommen. Ja, also, das wäre die vierte Frage. Die erste Frage ist ganz einfach, wie viel Geld haben Sie, lieber Kunde? Frage Nummer 2, sind Sie bereit, dieses auszugeben? Frage Nummer 3, sind Sie bereit, es jetzt auszugeben oder erst in 3 Jahren? Und Frage Nummer 4, wie lauten die Vergabeprozesse? Ja, das war so meine Anmerkung zu dem magischen 3-Fragen im Verkaufsgespräch. Ich hoffe, das konnte, kann Sie ein bisschen weiterbringen. Sie dürfen, also mein goldener Nugget ist nochmal hinten dran, Sie müssen nicht jeden Anfragenden beglücken. Ja, manchmal macht ein Nein durchaus Sinn. Bei meinem Hauptthema Hochwasserschutz ende ich immer mit Stay Safe and Flood Free. Hier bei Ihnen sage ich, seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es bitte jetzt.
Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.